Gut, dann kommen wir zum sechsten Tagesordnungspunkt. Amendments an IFRS 2 und Draft Endorsement Advice, Thomas.
Danke. EFRAG hat am 7. Oktober den Draft Endorsement Advice herausgegeben, der sich auf die Änderung an IFRS 2 bezieht. Wir hatten das Thema schon einige Male im Fachausschuss und hatten, bevor der Draft Endorsement Advice herauskam, da nochmal einen Brief an Tech geschickt und auf das Thema Net Settlement Features und damit verbundene praktische Herausforderungen hingewiesen. Was ich in dieser Sitzung gerne mit Ihnen besprechen möchte, ob wir den Draft Endorsement Advice bzw. den angehängten Fragebogen zur Effect Study, ob wir da als DRSC auch reagieren oder ob wir da dass, wie wir es bislang auch hin und wieder gemacht haben, die Rückmeldungen einfach bündeln und an EFRAG weiterleiten. Wir hatten diesen Draft Endorsement Advice und auch diese Fact Study oder den Fragebogen dazu hatten wir auch vor einigen Tagen rausgeschickt, insbesondere die DAX 30 Unternehmen, noch ein paar weitere, also an die üblichen Verdächtigen sozusagen. Wir haben da eine Rückmeldefrist bis zum 7. November, heute haben wir den 3. Es ist bislang eine Rückmeldung bei uns eingegangen. Das hat nichts zu bedeuten, das können durchaus noch mehr werden. Diese Rückmeldung hat bei den Fragebogen überall, in den Fragebogen überall ein Yes angekreuzt. Vielleicht nochmal ganz kurz, worum es geht. IFRS 2 hat mit der Änderung an IFRS 2 sind drei Aspekte verbunden. Das eine ist das Thema Ausübungsbedingungen bei der Bewertung von Cash-Settled Share-Based Payments. Da ist klargestellt worden, dass das im Grunde genauso zu erfolgen hat wie bei Equity-Settled Share-Based Payments. Wir haben das Thema Änderung von Cash-Settled Transaktionen, wo die Änderung dann dazu führt, dass aus der ganzen Transaktion eine Equity-Settled Transaktion wird, also was man da tun muss, um die Modifikation entsprechend abzubilden. Und wir haben das Thema, was im Papier auf Platz 2 steht, was ich aber am Ende nenne, weil es das ist, was uns interessiert, das Thema der Net Settlement Features. Danach ist es so, dass wenn eine Equity-Settled Share-Based Payment Transaktion vorsieht, dass bei Vesting dem Vergüteten sozusagen die Nettoanzahl an Eigenkapitalinstrumenten übergeht und ein Einbehalt erfolgt und aus diesem Einbehalt die Lohnsteuerzahlung erfolgen muss, dann sagt der Board, die ganze Transaktion ist als Equity-Settled Share-Based Payment zu behandeln und der Bar-Teil, der an das Finanzamt gezahlt wird, der ist dann, wird dann als Eigenkapitaltransaktion oder als Rückkauf von Eigenkapitalinstrumenten bilanziert. Der Standard enthält die Einschränkung, dass oder für den Fall, dass es dazu kommt, dass der Wert der einbehaltenen Eigenkapitalinstrumente höher ist als die tatsächliche Zahlung an das Finanzamt und deswegen der Vergütete eine Ausgleichszahlung bekommt. Da sagt der Standard, es handelt sich um eine Ausnahme und diese Ausnahme ist genau auf diesen Fall nicht anwendbar. Wenn es zu solchen Sachverhalten kommt, dann ist in dem Zeitpunkt, in dem die Barzahlung an den Vergüteten erfolgt, die Transaktion aufzuspalten in einen Equity-Settle-Teil und einen Cash-Settle-Teil. Als wir uns letztes Mal darüber unterhalten haben, haben wir uns ein Buchungsbeispiel des ISB-Staffs auch angeschaut. Dieses Buchungsbeispiel ist in den Standard so nicht eingeflossen, aber selbst wenn dieses Buchungsbeispiel auch tatsächlich im Hinterkopf des Boards ist, dann kann es doch sein, dass aufgrund eben dieser separaten Buchung für einige Unternehmen, die davon betroffen sind, ein Aufwand resultiert, und zwar ein Aufwand in Bezug darauf, dass sie eben diese Abspaltungsbuchung vornehmen müssen. Mit Wesentlichkeit, so hatten wir festgestellt, kann man hier nicht argumentieren, weil das Wesentlichkeitsprinzip im Zusammenhang mit IAS 24 auch zu sehen ist und da ist nach Ansicht des Fachausschusses und auch nach Ansicht von EFRAG Tech, wie ich erfahren habe, die Wesentlichkeitsgrenze gleich oder nahe der Null. Wir hatten diesen Brief an EFRAG Tech geschickt und das ist bei Tech auch nochmal besprochen worden. Daraufhin hat man sich bei Tech dazu entschlossen, in den Draft Endorsement Advice und auch in den Fragebogen zur Effect Study einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen, nämlich dahingehend, dass es unter dem Gesichtspunkt der technischen Kriterien in dem Bereich Kosten durchaus bei einigen Unternehmen dazu kommen kann, dass es eine Aufwandsersparnis, also im Sinne von Erleichterung, dass die im laufenden Betrieb möglicherweise eben nicht gegeben sein wird. im Großen und Ganzen kommt aber EFRAG Tech im Draft and Endorsement Advice bei allen Kriterien dazu, dass diese erfüllt sind und einer Indossierung nichts im Wege steht. Jetzt würde ich gern mit Ihnen besprechen, wie wir weiter vorgehen. Wir können jetzt eins machen, wir können warten bis zum 7. November, das müssen wir sowieso machen in jedem Fall, die Rückmeldungen bündeln und en bloc an EFRAG schicken mit der Bemerkung, hier bitteschön sind die Rückmeldungen aus unserer deutschen Constituency. Wir können aber alternativ, und das wäre konsistent zu unserem bisherigen Verhalten, als DRSC selbst diesen Fragebogen ausfüllen, und gegebenenfalls noch einen entsprechenden Kommentar in das Feld zu der Frage, die sich damit befasst, das finden Sie auf der Seite 3 dieser Effekt-Study, in das Feld noch eintragen. Bevor wir da über den Inhalt sprechen, würde ich gern erstmal ein Sounding machen, wie Sie im Fachausschuss dazu stehen. Sollen wir da selber eine Stellungnahme abgeben? Wenn so viele Freiwillige sich melden, dann würde ich einfach das bewährte Prinzip der Uhrzeigerabfrage starten, und da ist Herr Smigic der Erste.
Macht in diesem Fall jetzt sehr viel Sinn, auf eine zukunftsweisende Entscheidung den Ausscheidenden zuerst zu hören. Also meines Erachtens glaube ich schon, dass es Sinn macht, da eine Stellungnahme abzugeben. Allerdings, ich glaube, zu den Inhalten würde ich mich tatsächlich jetzt eher zurückhalten wollen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich dann eben an den Inhalten selbst nicht irgendwie halt mehr mitarbeiten werde. Also grundsätzlich denke ich schon, ja.
Ja, ich denke, dass wir grundsätzlich auf jeden Fall kommentieren sollten. Inhaltlich hatten wir jetzt bei uns bei Siemens kein größeres Problem mit dem Thema insgesamt, aber ich würde es der Form halber, würde ich eine Kommentierung schon vorschlagen.
Ja, schließe ich mich an, vielleicht vom Inhalt her, das war ja das eine Thema, das Sie gerade nochmal dargestellt hatten mit dem Net Settlement, ist das jetzt eine Herausforderung, ja oder nein? Und auch EFRAG hat sich ja damit beschäftigt, ich weiß nicht, Sven, vielleicht kannst du gleich nochmal was dazu sagen. Nach dem, was ich jetzt da rauslese, hat man das ja so in ein oder zwei Sätzen gesagt, da gibt es möglicherweise für einige größere Kosten, aber so insgesamt scheint das in Ordnung zu sein. Und was immer noch nicht geklärt ist, die Frage hatten wir ja gestellt an Tech und weiß nicht, ob das diskutiert worden ist, ist ja, ob unser Verständnis, dass das Ganze wirklich jetzt nur am Tag X, jetzt wird gezahlt und dann buche ich gegen das Eigenkapital, ob das richtig ist, obwohl ja das Beispiel nicht aufgenommen worden ist. Wenn das richtig ist, dann kann man wirklich sagen, naja gut, dann ist es nicht der große Aufwand, aber weiß nicht, wie sieht EFRAG Tech da? Sagen die ja, das ist so. Wenn es so ist, dann würde ich auch sagen, können wir schöne Stellungnahme machen, aber da steht da nicht viel drin. Wenn es aber anders ist, dann würde ich darauf nochmal rumreiten und würde sagen, also wenn das anders ist und ich muss das parallel machen, dann haben wir schon ein größeres Thema, wo wir dann widersprechen würden, dass das dann vernachlässigbar ist, was da an Kosten auf einen zukommt.
Also ich würde eine Kommentierung auch begrüßen vor dem Hintergrund, dass wir die Problematik oder Herausforderung auch aufgezeigt haben, die sich daraus ergeben kann, diesen Hinweis eben nochmal geben. Auch wenn ich jetzt aus einer Unternehmensperspektive schaue, wir damit kein Thema haben. Und ich glaube, die Unternehmen ja zumindest die großen stärker auf Cash-Settle-Pläne abgestellt haben. Nichtsdestoweniger trotz glaube ich, dass das gerade für wachstumsorientierte Unternehmen immer noch ein Thema ist, eben ihre Mitarbeiter langfristig am Unternehmenserfolg durch Mitarbeiteraktien wirklich zu beteiligen, ohne ein effektives Cash-Out zu haben. Und für diesen Kreis, der hier vielleicht so in dem Maße gar nicht reflektiert ist, das Thema mitunter nicht unwichtig sein kann.
Ja, ich schließe mich an, dass wir eine Stellungnahme abgeben sollten, wobei ich nur wenige Punkte sehe, wo wir auch was zum Besten geben können. Also es wird ja sehr übersichtlich sein, abhängig dann von den noch zahlreichen eingehenden Stellungnahmen. Aber ich würde sagen, wir sollten da eine konsistente Linie fahren. Ja, wir geben immer eine Stellungnahme ab, auch wenn letztendlich es nur ein, zwei Punkte sind, zu denen man als Standardsetter dann auch was sagen kann. Dann füllen wir eben nur die aus. Und dann ist das eben so. Und ich kann nur jetzt aus einer Preparer-Seite bekräftigen, was schon gesagt wurde. Das hat ist letztendlich hat für uns auch bei einer Allianz beispielsweise keinen großen Einfluss oder keine Auswirkungen. Deswegen ist wahrscheinlich auch vielleicht ein Gradmesser auch für die wenigen Stellungnahmen, dass letztendlich nur wenige betroffen sind oder advers betroffen sind.
Also was die Dinge angeht, zu denen wir uns da äußern, da habe ich eigentlich eine klare Vorstellung. Das mag nicht Ihre sein, aber dann widersprechen Sie mir bitte. EFRAG hat in der Abprüfung der technischen Kriterien alles sozusagen positiv beurteilt. Ja, es gibt diese eine Einschränkung. Gut, es gibt noch eine andere Einschränkung, die sagen, die hätten lieber eine verpflichtende prospektive Anwendung gehabt. Und sie haben sich überlegt, naja, wenn das jetzt nicht von Anfang an abgespaltet wird, der Teil, der an das Finanzamt geht, dann entgeht dem Leser ja die Belastung, die das Unternehmen aufgrund des Cashabflusses hat. Aber dann sagt EFRAG, was diese Sache anbetrifft, das ist ja in den Disclosures gefordert. Also EFRAG ist da relativ wohlwollend gegenüber dem Ganzen. Und das stimmt in Bezug auf die anderen beiden, also was es nicht die Net Settlement Features angeht, also auf die anderen beiden Klarstellungen, die auch mit unserer Position überein. Wenn wir uns den Comment Letter nochmal in Erinnerung rufen, hatten wir auch gesagt, wir sind mit den Änderungen ja einverstanden. Ja? Also da haben wir uns gar nicht kritisch dazu geäußert. Das einzige Thema, wo wir wirklich Musik bislang drin gesehen haben und immer noch sehen, ist das Thema der Net Settlement Features. Und zu Ihrer Frage noch, Herr Flatt, in dem Standard steht drin, und ich zitiere jetzt mal wörtlich den Satz, was die Ausgleichszahlung angeht: Such excess shares withheld shall be accounted for as a cash-settled share-based payment when this amount is paid in cash. Also das passiert nicht von Anfang an, sondern es rekurriert auf den Zeitpunkt, wo die Cash-Zahlung tatsächlich erfolgt.
Naja, aber unser letzter Brief an EFRAG-Tech hat genau das geschrieben, hat gesagt, das scheint darauf oder scheint das klarzustellen. Wir haben aber trotzdem nochmal die Frage gestellt, steht in unserem Brief da an EFRAG. Jetzt ist aber dieses Beispiel rausgenommen worden. Bitte bestätigt nochmal, und vielleicht, Sven, kannst du dazu was sagen, dass unser Verständnis da richtig ist. Also ich bin dabei vom Wortlaut her ja, aber wir haben selbst in unserem Brief an EFRAG geschrieben, ist das wirklich so?
Also wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wir hatten ja, als wir das Thema das erste Mal hochgebracht hatten, da sind wir ja noch ziemlich, sag ich mal, abgewatscht worden vor so einem generellen Wesentlichkeitskalkül. Ne? Also da hat das ja wenig Traktionen bekommen, als wir das irgendwann im Sommer, glaube ich, mal aufgegriffen hatten, war es noch, als ich das angebracht hatte. Und ich hatte dann, das war jetzt in der September-Sitzung, was dann jetzt auch zu der Formulierung, wie sie jetzt von EFRAG vorliegt, geführt hat, nochmal ausgeführt, dass sich das Thema ja auch bei uns so ein bisschen weiterentwickelt hat in zwei Perspektiven. Das eine, sag ich mal, ist wirklich, ich nenne es jetzt mal Stichwort Buchungslogik, also das sind da Fragen, wie funktioniert die Buchung? Und der zweite Aspekt war dann diese Wechselwirkung mit IS24, sozusagen nochmal klar zu machen, diese Wesentlichkeitsfrage stellt sich vielleicht gar nicht, beziehungsweise auf wirklich einem sehr, sehr kleinen Level dann, um für die IS24-Angaben dann d'accord zu sein. Und das ist grundsätzlich auch aufgenommen worden. Das, da hat ja dann auch einfach gesagt, okay, den Punkt sehen wir schon an, den können wir zumindest mal stellen. Was nach wie vor schwierig war, ist, dass eben außer uns in der Constituency, sage ich mal, europaweit, zumindest bislang gefühlt kaum Rückmeldung kam. Also auch die anderen Standardsetter und viele andere Teilnehmer haben gesagt, ja, theoretisch mag das alles so sein, aber wo sind jetzt die praktischen Fälle, die tatsächlich hier zur Anwendung kommen, sodass das nach wie vor so ein bisschen als schon ein deutsches Thema noch wahrgenommen wurde, aber man eben gesagt hat, okay, wir können ja zumindest mal jetzt die Rückmeldungen aus dem DA-Status abwarten, ob wir hier wirklich nochmal reagieren müssen. Das zu dem Wesentlichkeitspunkt. Zu der Buchungslogik war es halt so, also ich meine, es ist ja jetzt nicht an der Faktstelle zu sagen, ob die Buchungen richtig sind oder nicht. Ne? Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass die Tendenz eher da war, wir haben das ja auch nicht alles komplett auseinandergenommen, aber so von der Grundtendenz zu sagen, ja okay, das macht schon Sinn da auch, dieses Stuff-Beispiel. Ich weiß aber auch noch, dass Philippe Danjou, der war in der September-Sitzung nochmal da. Der hat da, sage ich mal, ziemlich destruktiv da nochmal kurz reingegrätscht und hat halt auch gesagt, also selbst das IASB hätte nicht die Rolle, Buchungssätze abzusegnen. Also ich habe ihn ja quasi direkt nochmal zurückgefragt und habe gesagt, also hiermit soll er einen haben, und zumindest so von der Grundsatzidee wäre es dann schon ganz gut mal zu wissen, also wann wird jetzt hier was EK und wann ist was ein Expense und was ist jetzt quasi ein sage ich mal, ein Eigenkapitalinstrument Rückkauf faktisch und was nicht. Und das hat er aber abgeblockt und hat gesagt, also er sieht es nicht als ISB-Aufgabe an, über konkrete Buchgesetze nachzudenken. Ne, also das muss er in dem Kontext jetzt bei der Tech-Diskussion auch mal im Kopf haben. Das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, ja okay, was machen wir denn jetzt aus so einer Erkenntnis? Also das haben wir jetzt, ist ja nicht das erste Mal, dass man sowas sieht, konzeptionell tolle Sachen zu durchdenken, aber wenn es konkret wird, dann wird schwierig, ja, also insofern so, und das war halt der Punkt zu sagen, okay, jetzt sind wir ein bisschen, sag ich mal, zumindest auf der EFRAG-Ebene, dann vielleicht auch ein bisschen am Ende mit dem Latein, weil wir jetzt ja nicht selber hingehen können und eine Interpretation veröffentlichen wollen. Also das vielleicht nochmal so zum Hintergrund. Es ist jetzt natürlich ein bisschen, wie ich die aktuelle Rückmeldungslage sehe, ein bisschen schwierig, unserem Thema nochmal Nachdruck zu verleihen, zumindest weil wir uns die empirische Evidenz so ein bisschen nach wie vor fehlt, aber wenn es so ist, dann ist so. Wir können ja keinen zwingen, sich jetzt zu
melden. Ich brauche eigentlich keine empirische Evidenz und ich muss auch sagen, ich will gar nicht von Philipp oder von irgendjemandem Buchungssatz haben. Das machen wir dann schon selber. Er soll einfach nur sagen, muss ich von Anfang an die Aufteilung vornehmen oder erst zu dem Zeitpunkt, was der Wortlaut suggeriert oder wie auch immer oder klarstellt. Warum gibt es da keine Antwort drauf? Den Buchungssatz will ich von ihm gar nicht haben. Und wenn es so ist, dass ich von Anfang alles machen muss, dann ist es ein Thema. Also dann ist es ein Thema, weil wir haben ja mehrere Beispiele. Ne? Es wird wirklich so gemacht, dass die, ich nehme immer dann Durchschnittssteuer und was weiß ich nicht alles und die Anzahl der Aktien, die lässt sich auch nicht immer teilen. Und also wenn ich dann von Anfang an eine Aufteilung vornehme, dann möchte ich mal sehen, wie ich das kalkuliere und das im Einzelnen mache. Das wird eine Herausforderung.
Also da ist es so, dass wir eine Aussage bekommen haben, dass das nicht so gesehen wird. Ja? Dass man also sagt, ich mache hinterher tatsächlich die Anpassungsbuchung, also im Sinne des Wortlautes. Das führt logischerweise dazu, dass ich eigentlich die vorherigen Performance-Perioden falsch darstelle. Das ist halt so, wenn ich so ein Cumulative True-Up habe. Natürlich ist es so, dass der Aufwand damit schon mal deutlich runtergeht, ja, weil ich eben nur eine einzige Korrekturbuchung habe und eben nicht über die gesamte Laufzeit irgendwo da ständig nachhalten muss. Ich habe aber noch die Äußerung von Nikolaus im Ohr, der gesagt hat damals, jetzt reden wir aber nicht nur über einen einzigen Plan, sondern das sind schon ein paar mehr. Ja, und ob wir das so alles mit der Hand am Arm machen können, ist dann schon noch die Frage. Ja. Also es mögen zwar nur, mag jeweils pro Dings nur eine einzige Anpassungsbuchung sein, aber vielleicht ist es in der Summe über alle Verträge dann eben schon eine Nummer. Also das war so ein bisschen das, was wir halt noch mitgenommen haben. Im Board ist ja dann dieser geänderte Endorsement Advice nochmal gekommen und ich habe ihn auch eingeführt und habe auch erzählt, was unser Punkt ist. Ich habe da schon relativ klar gemacht, dass es uns nicht darum geht, das Endorsement zu stoppen, sondern es geht eigentlich mehr darum, unsere Constituents darauf hinzuweisen, dass wir hier einen Punkt gesehen haben und dass wir einfach nur wollen, dass die Leute das auch zur Kenntnis nehmen und nicht einfach locker darüber hinweggehen. Ich darf vielleicht auch noch dabei sagen, dass Martin Edelmann auch in der Sitzung da war und der hat an der Stelle gesagt, das fegst du doch einfach locker mit Materiality weg. Nämlich gesagt, nee, das sehen wir nicht so, dass das so einfach funktioniert. Also sagt er, so wird er aber immer argumentieren. Nämlich gesagt, so haben wir auch einige, die bei uns in der Constituency argumentieren. Ich glaube aber, die stehen relativ allein auf weiter Feld und Flur. Also ich glaube, da muss man auch mal überlegen, ob wir gegebenenfalls, wenn das Ding tatsächlich jetzt so durchgeht, dann mal einen Anwendungshinweis irgendwo rausbringen sollten und überlegen sollten, ob wir hier womöglich irgendwelchen Unbehagen Vorschub leisten oder ob wir sagen, wir weisen Leute darauf hin, damit sie sich frühzeitig damit auseinandersetzen, nicht, dass die böse Überraschung nachher im Testat kommt. Im Board war relativ klar, dass das ein Thema ist in allen Jurisdiktionen, die ein progressives Steuersystem haben. Und das war absolut klar, das ist kein rein deutsches Issue. Die Holländer haben gesagt, das ist ein Issue bei uns. Die Franzosen haben gesagt, das ist ein Issue bei uns. Ob die das tatsächlich haben, weiß ich nicht. Ich kann das nicht nachprüfen, wie das Steuersystem da aussieht, aber die haben alle gesagt, die haben das. Wir haben ja nur darauf hingewiesen, dass das allein, dass ich ein progressives Steuersystem habe, ja noch nicht reicht, sondern ich muss ja zusätzlich dann auch noch eben Equity-Settled-Share-Based-Payments haben und wenn die eben jetzt im Zeitablauf eher abnehmen, weil die Leute mehr übergehen zu Cash-Settled, dann wäscht sich das Problem offensichtlich auf diese Art und Weise raus, aber die Grundpopulation ist eben genau die.
Und da haben die Boardmitglieder gesagt, ihr wollt, das verstehen wir. Ja, und um nichts anderes ging es uns eigentlich. Also ich glaube auch nach wie vor nicht, dass das jetzt genügend Munition wäre, um zu sagen, nee, da müssten wir jetzt also auf jeden Fall alle Ampeln auf Rot stellen. Ich meine, es ist eine Frage gekommen in dem Prozess, warum kommt dieses Thema erst jetzt hoch? Und ich habe dann darauf hingewiesen, dass wir auf den ursprünglichen Entwurf auf diesen Punkt aufmerksam gemacht haben. Ja, der war gar nicht adressiert worden vom Board. Und wir haben eigentlich in unserer Stellungnahme nur so einen flapsigen Nachsatz reingepackt. Im Übrigen gehen wir davon aus, dass das in jenen Fällen, wo es eben so eine Rückzahlung aufgrund einer überzahlten Steuer praktisch gibt, auch unschädlich ist, Klammer auf, so weiterhin. Und dann haben wir 18 Monate gar nichts gehört, auf einmal stieg weißer Rauch in London auf und man kriegte da dieses Amendment und auf einmal steht da drin, ja selbstverständlich ist das nicht der Fall. Ja, was soll man da noch großartig machen? Das ist dann zu spät.
Ich sage jetzt, belastbar so ist, die Buchung erfolgt erst am Ende, dann meine ich, ist es auch wenn ich mehrere Pläne habe, ich habe ja nicht hunderte von Plänen, ich muss am Ende einfach nur gucken, wenn Cash-Zahlungen erfolgen, werde ich dann ja schon festhalten, die muss ich einfach nur gegen das Eigenkapital buchen, gegen den Teil. Also ich glaube, das ist dann machbar. Also wie gesagt, wenn das dann so ist und wir haben die Sicherheit, dann haben wir ja gerade gesagt, dann antworten wir, aber dann können wir das auch sehr knapp halten. Das ist dann alles so im Sinne von, ja, stimmt dem eigentlich zu. Das wäre jetzt mein Vorschlag.
Okay, hieße in dem Fragebogen zur Effektstudy überall nur ein Kreuz bei Yes machen oder hatten Sie auch noch einen Kommentar dazu im Hinterkopf, den wir in eins der Felder einfüllen oder in genau das Feld, was sich mit den Net Settlement Features befasst?
Da hätte ich nur was reingetragen, wenn es eben halt jetzt noch unklar gewesen wäre. Mhm. So wie wir ja auch im ersten Brief an EFRAG. Aber wenn da jetzt die Message kommt von allen, nee, das ist so, genauso wie es da drin steht und dass das Beispiel nicht aufgenommen worden ist, hat nichts zu sagen. Ja, dann.
Vielleicht eine kleine Modifikationsvorschlag. Die Öffentlichkeit weiß ja von unserem Brief an EFRAG nichts. Das war ja eine Sache, die ich im Grunde genommen bilateral direkt an Andrew geschickt habe, auf Basis praktisch der Befassung, die wir hier im Fachausschuss gehabt haben. Insofern, wenn wir das Ding nochmal zur Kenntnis bringen wollen, macht es gegebenenfalls Sinn, an der Stelle im Endorsement Advice, wo genau diese Net Settlement Features abgefragt werden, einmal darauf hinzuweisen, dass man sagt, wir stellen fest, dass das eben in Jurisdiktionen mit einem progressiven Steuersatzsystem bei Equity Settled zu dem Fall führt, dass diese Ausnahme planmäßig nicht gezogen werden kann und damit ein Stück weit sich die Frage stellt, ob nicht der ursprüngliche Wunsch, nämlich eigentlich in der Simplification zu erreichen, eigentlich konterkariert würde. Auf der anderen Seite stellen wir halt fest, dass durch dieses Cumulative Catch-up ganz am Ende der zu erstehende Zusatzaufwand mal in Grenzen gehalten wird, sodass wir sagen, also vor dem Hintergrund halten wir die Kosten für vertretbar. Denn inhaltlich kann man das, glaube ich, nicht unboxen. Also das ist, in deren Logik ist das natürlich in der Tat so. Ja.
Dieser Kampf ist ja gelaufen da, ne? Payment on behalf und so weiter. Also ich meine, das war ja schon ein Thema, als ich glaube ich noch beim EFRAG war und da haben wir die Diskussion schon geführt und da muss man jetzt nicht nochmal.
Weil natürlich die ganze, sag ich mal, jetzt diese Diskussion zu, der ich jetzt mal Buchungslogik eher Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Also da haben wir jetzt ja nicht irgendwas belastet. Ich sage ja nur, ich habe das nicht behauptet. Das kam von da vorne. Ich habe das nicht. Ich will das nur nochmal klarstellen. Also ich habe dazu gibt's nichts. Ja, ich will das nur nochmal klar. Das ist einem bewusst ist. Ja. Ja, wie gesagt, also ich habe in der Textsitzung das auch anders aufgenommen. Also da wollte man sich nicht hinreißen. Also ich will das. Also ich will da sagen, muss man ein bisschen gucken. Wir haben natürlich auch gesagt, also rein von der wirtschaftlichen Substanz muss man sich natürlich auch immer vor Augen halten. Also diese Income Taxes, um die es da geht, da ist ja nicht das Unternehmenssteuersubjekt, sondern es ist eben der Arbeitnehmer und es geht immer nur um verkürzten Zahlungsweg für dessen Lohnsteuer hoch oder runter und das kann ja wohl nicht sein, dass dann, ich sag mal, aufgrund eines, ich nenne es einfach mal Schätzfehlers, dann da irgendwelche merkwürdigen Effekte rauskämen, wenn es doch immer nur ein verkürzter Zahlungsfluss dessen Steuerlast ist. Ja. deswegen erscheint das schon intuitiv relativ eingängig. Umso überraschender ist es, dass man dann keine ganz klare Antwort kriegt.
So, jetzt haben wir den Vorschlag von Herrn Barko und den Vorschlag von Herrn Flatt gehört. Kommentar mit ein bisschen Sätzen dazugeben. Herr Flatt ist einverstanden mit dem, was Andreas sagte. Wie sehen das die anderen? Kopfnicken? Dann würde ich da mal was vorbereiten. Das stimmen wir nochmal ab, schicken es da nochmal rum. Und dann sollten wir das bis zum 10. November fertig haben, ein E-Frag. Gut. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht von Ihnen wissen. Danke.
Okay, vielen Dank, Thomas. Dann kommen wir damit auch zum Ende des öffentlichen Sitzungsteils und ich beschließe die 54. Sitzung.